Welcome back to another.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Guten Tag, Walter.
Guten Tag, Martin.
Geht es dir gut?
Ja, es war sehr hektisch, aber wir sind schon mal hier.
Ja, und wir werden diese Folge durchziehen.
Es könnte etwas länger werden, vielleicht zu lang, keine Ahnung. Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht.
Das stimmt, das wissen wir nie.
Wir wissen das nie. Bitten wir den Heiligen Geist um Erleuchtung. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Herr, wir brauchen dich und bitten dich, uns und auch die Zuschauer zu segnen und unser aller Verstand mit deinem Heiligen Geist zu erleuchten. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun, Martin, die Folge heißt Nathanael. Einige werden sich fragen, wie habt ihr es geschafft, Nathanael in dieses Narrativ hineinzuschieben? Nun, das hat mit Entscheidungsfreiheit, Individualität und Urteilsvermögen zu tun. Ich denke, dass es eine sehr wichtige Sache ist. Menschen haben uns schon gesagt, dass sie uns angesehen haben, dass wir mehr sagen wollten, aber uns zurückgehalten haben. Und das ist größtenteils auch wahr, denn wir leben in einer sehr gefährlichen Welt, in der es nicht immer möglich ist, das zu sagen, was man sagen will, ohne gleich Gefahr zu laufen, an den Rand gedrängt zu werden. Aber weißt du was? Es kommt eine Zeit, wie Martin Luther so schön sagte, wenn die Zeit zum Schweigen vorbei ist und die Zeit gekommen ist zu sprechen. Wir mögen vielleicht etwas sagen, was nicht bedeutet, dass wir damit eine Stellung nehmen. Wie der Titel sagt, ist die Position Entscheidungsfreiheit, Individualität und Unterscheidungsvermögen.
Ja.
Und das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Richtig.
Unser erstes Bild befasst sich mit Aussagen von Martin Luther. Ich glaube, hier ging es um den Bauernkrieg. Auch ein Aufeinanderprallen. Er traf ein paar interessante Aussagen. Auf Deutsch klingt das so schön. Ich lese es einfach auf Deutsch.
Man lasse die Geister aufeinander prallen, aber die Faust haltet stille.
Man lasse die Geister aufeinander prallen, aber die Faust haltet stille. In diesem Kontext sprechen wir heute. Wir sprechen heute über das Aufeinanderprallen von Vorstellungen, von Denkweisen, die aufeinandertreffen. Und die Denkweise des Himmels ist zufällig mehr oder weniger das Gegenteil von den Königreichen der Welt. Sie haben nicht viel gemeinsam. Es ist also unvermeidlich, dass diese Geisteshaltungen aneinander geraten. Sehen wir es als Kontroverse von Denkweisen. Sehen wir uns ein paar Belege an und fragen uns, wer das Recht hat, jemanden zu diktieren.
Dieses Urteilsvermögen, diese Individualität, die Entscheidungsfreiheit.
Deine Entscheidungsfreiheit, deine Individualität, dein Urteilsvermögen ist deine Sache. Es ist möglich, dass du jemanden um Rat fragst und du dich umfassend informierst. Aber für dieses gründliche Studium benötigt man alle Seiten der Geschichte.
Richtig.
Wir beziehen hier keine Position. Stellen wir das noch einmal heraus. Wir beziehen hier keine Position, sondern wir beziehen Stellung für Individualität und persönliches Urteilsvermögen. Eine andere Aussage von Martin Luther fand ich auch interessant. Wo Christus ist, geht er immer gegen den Strom. Das ist eine andere Sache. Es scheint so zu sein, dass, wenn man sich an der Bibel orientieren will, man sich früher oder später flussaufwärts schwimmen wiederfindet.
Richtig. Und du wirst auf Widerstand treffen.
Genau. Papst Franziskus warnt die Gesellschaft, nach der Pandemie zum Individualismus zurückzukehren. Ich finde diese Aussagen sehr interessant. Und diese Aussagen kommen von CNN, wie man sieht.
Papst
Franziskus warnt die Welt davor, nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder zur Illusion des Individualismus zurückzukehren. Sagt er im Grunde nicht, dass man eine Denkweise haben muss und dass Individualismus nicht ins Paradigma passt?
Ja, hundertprozentig. Deshalb sagt er auch immer, für das Gemeinwohl, denn es muss diese Gemeinschaft sein.
Franziskus traf am Sonntag im Vatikan diese Aussage, als er die in der Lombardei im Gesundheitswesen Beschäftigten für deren Beistand lobte, den sie ihren Patienten während den turbulenten Monaten der Pandemie zeigten. Das war die Region Italiens, wo die Pandemie am schlimmsten war. Franziskus warnt die Menschen später, Acht zu haben und es nicht zu erlauben, dass der Individualismus wieder zum Leitprinzip der Gesellschaft wird. Faszinierend.
Allerdings.
Individualität passt nicht in seine Denkweise. Sie muss verschwinden.
Das beweist auch wieder, dass Rom sich nicht verändert hat. Denn sie haben schon immer gesagt, dass sie diktieren werden.
Und wenn sie eine Regel und einen Maßstab gesetzt hatten und du den nicht ganz entsprochen hast oder entschieden dagegen warst, was kam dann heraus?
Bumm, ausgelöscht.
Verfolgung.
Ja.
Vernichtung. Zwang.
Genau.
Hier ist ein anderer Artikel von The Tablet. Papst warnt vor dem Virus des radikalen Individualismus. Es gibt einen Individualismus und einen radikalen Individualismus. Und er nennt ihn ein Virus. Er warnt vor dem Virus des radikalen Individualismus und ruft nach den neuen herauskommenden Impfstoffen gegen Covid-19, die für alle verfügbar sein sollen. Wir können auch das Virus des radikalen Individualismus nicht über uns siegen lassen und dadurch dem Leiden anderer Brüder und Schwestern gegenüber gleichgültig werden. Ich kann mich selbst nicht vor andere stellen oder die Gesetze des Marktes oder Patente auf Erfindungen über die Gesetze der Liebe und der Gesundheit der Menschheit. Das ist ein Aspekt, etwas, was wir sehr oft hören. Wenn du dich dem nicht fügst, was sie sagen, dann bist du ein Feind des Staates. Du bist ein Feind des Gemeinwohls. Einige gehen sogar so weit, dass sie jene, die eine andere Meinung haben, als Mörder bezeichnen. Denn du wirst zu dem, was sie Herdenimmunität nennen, beitragen. Das ist eine andere Geschichte und wir wollen jetzt nicht in die Wissenschaft abbiegen. Und wir sagen hier auch nicht, dass wir irgendeiner Ideologie, die da draußen in der Welt sein mag, entgegenstehen. Aber hier liegt eine Form von Überredung vor, die über normale Überzeugungsarbeit hinausgeht, bei der man Fakten auf den Tisch legt und individuell Entscheidungen trifft. Hier ist ein weiterer Artikel vom 12. Mai 2021. Er wiederholte sich ständig. Papst Franziskus zur Pandemie und dem Virus des Individualismus. Er mag die Vorstellung, dass Individualismus eine Viruserkrankung ist.
Ja.
Außerdem hat die Pandemie dazu beigetragen, die schon bestehenden sozialen Krisen in Gesellschaft und Umwelt zu verschlimmern, an die ihr jungen Leute uns immer erinnert. Und ihr habt Recht, uns zu erinnern. Angesichts von so viel Dunkelheit und Unsicherheit brauchen wir Licht und Hoffnung. Wir brauchen Pfade der Heilung und Erlösung. Und ich meine eine Heilung an der Wurzel, eine Heilung der Ursache des Bösen und nicht nur der Symptome. In diesen kranken Wurzeln finden wir den Virus des Individualismus. Was für eine starke Aussage. Die Wurzel des Übels ist der Virus des Individualismus, laut dem Vatikan, der uns nicht freier oder gleicher oder brüderlicher oder schwesterlicher macht, sondern eher gleichgültig gegen das Leid anderer macht. Wieder wird dieser Druck aufgebaut. Und eine Variante dieses Virus ist abgeschotteter Nationalismus. Ein Seitenhieb auf vergangene Regierungen, nicht wahr? Der zum Beispiel eine Internationalisierung von Impfstoffen verhindert. Also Martin, es drängt sich die Idee auf, dass die Krise und die Impfung zum Werkzeug werden, um gegen den Individualismus vorzugehen.
Ja.
Eine gerechtfertigte Aussage?
Ja, definitiv. Denn wenn ein Land oder sogar die Einzelperson in dem Land, wenn man also ein Land oder Einzelperson in einem Land hat, die gegen das hier sind, sind sie ein Problem.
Du wirst ausgelöscht. Und du bist der Böse. Du bist
die Wurzel,
die Wurzel
ja.
des Problems.
Now,
ich denke, das muss man ansprechen. Und die Zeit zu sprechen ist gekommen.
Das stimmt.
Er fährt fort. Eine andere Variante besteht darin, wenn wir die Gesetze des Marktes oder geistigen Eigentums über die Gesetze der Liebe und die Gesundheit der Menschen stellen. Wieder eine andere Variante besteht darin, wenn wir eine kranke Wirtschaft schaffen und fördern. Da geht es um mehr Themen als nur den Individualismus. Er spricht den Nationalismus an.
Richtig.
Im Gegensatz zum Globalismus. Er spricht Wirtschaft und Märkte an, wie sie geführt werden. Und er spricht das Thema allgemeine Habgier an, wobei er auch wieder behauptet, dass der Individualismus das Problem hinter der Habgier ist. Wenn wir eine kranke Wirtschaft schaffen und fördern, die es ein paar sehr reichen Leuten erlaubt, wenigen sehr reichen Leuten mehr als der ganzen Rest der Menschheit zu besitzen, und auch Arten der Produktion und des Verbrauchs zulässt, die unseren Planeten, unser gemeinsames Haus zerstören. Im Grunde haben wir hier den großen Reset als Paket, nicht wahr? Das ist dessen Grundphilosophie. Wir werden noch eine ganze Folge darüber machen, woher diese Philosophie kommt. Denn es ist sehr wichtig, dass wir das sehen.
Ja. Die Wurzel liegt im Individualismus. Und er spinnt es sogar noch weiter, denn er sagt, dass Individualismus den Planeten zerstört. Also,
genau. Aber der Individualismus könnte doch beispielsweise eine grüne Wirtschaft voranbringen. Der Individualismus könnte doch sagen, lasst uns biologische Landwirtschaft haben. Der Individualismus könnte sagen, mir ist Solarstrom lieber als dieser Strom. Also, stimmt das überhaupt? Es ist interessant, wie er hier aufhört. Gott, der Schöpfer, flößt unseren Herzen einen neuen und großzügigen Geist ein, um unseren Individualismus aufzugeben und das Gemeinwohl zu fördern. Er pusht diese Agenda wirklich. Ein Geist der Gerechtigkeit, der uns dazu bewegt, einen weltweiten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten und die zweitwillige Auseinandersetzung der geistigen Eigentumsrechte, einen Gemeinsinn, der uns erlaubt, ein anderes, inklusiveres, gerechtes und nachhaltiges Wirtschaftsmodell zu erschaffen. Er packt und drückt alles in dieses Pandemie- und Impfthema.
Ja.
Wobei die Wurzel des Problems der Individualismus ist. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Das Urteil des Gewissens. Hier haben wir das Urteilsvermögen, nicht wahr? Deswegen haben wir diese Überschrift. Richtig geformt. Diese Worte müssen wir auf eine Waage legen. Denn die römisch-katholische Kirche lehrt geistliche Formulierung. Wie wird man denn geformt? Man wird geformt, wenn man sich einer gewissen Ideologie anpasst. Ansonsten bist du die Wurzel des Problems.
Stimmt.
Ein Gewissen richtig geformt nimmt es ernst, dass wir in unserer persönlichen Erfahrung und Vision beschränkt sind. Das ist jesuitische Terminologie in Vollendung. Wir müssen uns damit genauer beschäftigen. Und das werden wir, so Gott will. Und Vision beschränkt sind, was gut ist, aber das können wir von der umfassenden Erfahrung und Vision lernen, der wir angehören. Nun, wem gehört diese umfassende Erfahrung?
Ihnen.
dem Vatikan, nicht wahr? Wer schreibt denn diesen Artikel? Richard M. Gula. Reason Informed by Faith. Paulus Prest, 1989. Richard M. Gula ist natürlich ein jesuitischer Professor und ein Lehrer jesuitischer Theologie. Und er sagt uns ziemlich deutlich, wie wir denken müssen. Papst Franziskus ist ein Jesuit.
Richtig.
Er hat die gleiche Philosophie. Wir müssen diese Dinge verstehen. Wer formt also unser Gewissen und wer lehrt uns, was wir tun sollen? Die offizielle Lehre des Magisteriums. Das ist die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Das ist der Papst und seine Bischöfe. Das ist das Magisterium. Kann uns diese umfassenden Erfahrungen eröffnen und diese weltreichen Visionen bieten. Der Schlüsseltext zum Verstehen einer loyalen Antwort auf die Lehre des Magisteriums ist Lumen Gentium. Das ist eine Enzyklia. Dort heißt es, die Gläubigen aber müssen mit einem im Namen Christi vorgetragenen Spruch ihres Bischofs in Glaubens- und Sittensachen übereinkommen und ihm mit religiös gegründetem Gehorsam anhangen. Das heißt, dass du deine Individualität aufgibst. Du gibst deine Meinung auf und unterstellst deine Meinung der Meinung des Magisteriums.
Ja.
Dieser religiöse Gehorsam des Willens und Verstandes ist in besonderer Weise dem authentischen Lehramt des Bischofs von Rom, auch wenn er nicht Kraft höchster Lehrautorität spricht, zu leisten. Nun, wenn der Papst all diese Stellungnahmen abgibt, spricht er da ex cathedra?
Nein.
Nein. Er verkündigt nicht von seinem Bischofsstuhl aus. Also sogar wenn das nicht der Fall ist, hörst du besser darauf und du gibst auch besser deinen freien Willen auf. Du gibst auch besser deine Individualität auf und unterstellst dich besser auch allem, was sie sagen. Was bedeutet religiöser Gehorsam und religiöser Gehorsam des Willens und Verstandes bei Fragen der Moral? Nun, er definiert es für uns. Glücklicherweise haben wir Jesuiten, die diese Dinge für uns definieren. Religiöse Zustimmung der Unterwerfung bedeutet, dass eine derartige Anstrengung und Einverständnis von der Überzeugung motiviert werden, dass Jesus die Kirche zu lehren beauftragt hat und dass der Geist die Kirche in die Wahrheit führt. Francis A. Sullivan, ein Ekklesiologe von der Gregorianischen Universität in Rom. Was ist das für eine Universität?
Eine jesuitische Universität.
Die jesuitische Universität. Hat diesen Begriff in seinem meisterhaften Werk Magisterium analysiert. Hier haben wir einen Jesuiten, der einen anderen Jesuiten preist, was nicht ungewöhnlich ist. Über die Lehrautorität in der katholischen Kirche und bietet diese zusammenfassende Aussage über dessen Bedeutung an. Und das sagt er. Wie ich es verstehe, nämlich die der Lehre des ordentlichen Magisteriums gegenüber geforderte Obsequium religiosum. Das heißt, Unterwerfung unterwürfig in religiösen Dingen sein. Bedeutet eine ehrliche und nachhaltige Anstrengung zu unternehmen, um eine mögliche entgegengesetzte Meinung zu überwinden, die ich haben könnte, und eine aufrichtige Zustimmung zu dieser Lehre in meinem Denken zu erreichen. Was immer Sie auch sagen, das ist die Norm. Das ist das Gemeinwohl.
Genau.
Wenn du irgendetwas Gegensätzliches meinst, musst du das aufgeben. Denn die Wurzel des Problems ist deine Individualität. Du bist der Stachel in der Seite des Gemeinwohls, wenn du dich nicht der Lehre des Magisteriums anpasst.
Ja, sie definieren das Gemeinwohl. Und falls du eine andere Vorstellung darüber hast, wirst du zum Individuum und bist ein Virus.
Ja, du bist ein Virus und musst entfernt werden. Machen wir das ganz deutlich. Und sie nutzen die gegenwärtige Situation meisterhaft aus, um ihren Standpunkt durchzusetzen.
Ja, und es wurde durch Gesetzgebung in die Länder hineingetragen.
Genau so.
Nur um das anzusprechen. Denn viele denken vielleicht, okay, das ist nur die katholische Kirche.
Oh nein.
Nein, nein. Das wurde bis in die Führungsebenen umgesetzt.
Wenn Fauci mit seinen jesuitischen Wurzeln spricht, dann hat er diese Zustimmung des Denkens und unterwirft sich dieser Obsequium Religiosum. Und so denkt er. Er erwartet von dir, dass du genauso denkst, denn sonst bist du ein Virus. Es heißt weiter, eine mittlere Position wurde im offiziellen Text des Direktoriums für Katechese von 1978 das Licht des Glaubens teilen eingenommen. Das war die Art und Weise, wie es den Jesuiten gefällt. Aber sind wir etwas milder und sagen wir das Gleiche mit anderen Worten. Hier steht also, es ist die Aufgabe des Katechese, Zustimmung zu allem, was die Kirche lehrt, hervorzurufen. Also, das ist genau das Gleiche. Du hörst auf das, was sie sagen, und gibst deinen eigenen Verstand auf. Denn die Kirche ist der unentbehrliche Führer zum völligen Reichtum dessen, was Jesus lehrt. Wenn man sich Fragen gegenübergestellt sieht, die eine Abweichung von einer nicht unfehlbaren Lehre der Kirche betreffen, ist es für den Katecheten wichtig, daran zu denken, dass die Vermutung immer zugunsten des Magisteriums ist. Genau das Gleiche. Du sollst nicht vermuten. Sie werden für dich vermuten. Nur zur Sicherheit. Hier sind die römischen Dekretalen. Man kann sie vielerorts finden. Im Grunde ist das die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Es heißt hier, der Papst ist das Haupt der katholischen Kirche, der Kopf lenkt den Körper. Die römischen Dekretalen ist ein autoratives Werk im römischen Kirchenrecht. Jeder Papst, der in der Nachfolge eingesetzt wird, erklärt die Dekretalen für wahr. Die Dekretalen schreiben dem Papst Macht zu, um Gottes Gesetz oder irgendein anderes Gesetz zu verändern. Hier haben wir einige Zitate. Er kann Strafen verhängen oder Urteile sprechen, die dem Recht der Nationen, dem Gesetz Gottes und des Menschen zuwiderlaufen. Er kann sich selbst freimachen von den Vorschriften des Alten Testaments und von den Geboten der Apostel, da er höher gestellt ist als sie. Der Papst hat die Macht, Zeiten zu verändern, Gesetze auszusetzen und alles aufzuheben, sogar die Vorschriften Christi. Der Wille des Papstes steht für Vernunft. Er kann über das Gesetz verfügen und aus Falschem das Richtige machen, indem er Gesetze korrigiert und ändert. Der Papst ist frei von allen Gesetzen, sodass er nicht mit irgendeinem Schuldspruch belangt werden kann, sei es Regelverstoß, Suspendierung, Exkommunikation oder die Strafe für irgendein Verbrechen. Hier ist eine Seite aus einem Buch. Im Grunde stehen hier die gleichen Zitate, aber hier steht unter jedem Zitat die Quelle, sodass die Leute das selbst nachprüfen können, ob diese Dinge wirklich von der römisch-katholischen Kirche gesagt wurden. Wir sehen, dass sie das sagten. Nachdem wir jetzt die Position des Papsttums und des Jesuitenordens gesehen haben und auch ihr Denken, wollen wir jetzt zum Buch Glauben und Werke gehen. Dort können wir eine andere Meinung finden. Ebenso steht geschrieben, allen, die ihm aufnahmen und ihm Glauben schenken, verliehe das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Johannes 1, 12 und 13. Jesus erklärte, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes hineingehen. Johannes 3, 3 und 5. Damit werden keine geringen Anforderungen an uns gestellt, denn wir sollen die Kinder Gottes werden. Wir werden als Einzelne errettet, aber in den Tagen der Prüfung und Versuchung werden wir doch sehen, was für ein Unterschied es zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Malachi 3, Vers 18. Im Herrn Jesus Christus werden wir als individuelle Gläubige erlöst. Nun, Martin, für mich klingt das nach völliger Übereinstimmung mit Gottes Wort.
Richtig.
Schon die Art, wie es geschrieben ist, und der Geist, in dem es geschrieben ist, scheint ganz im Gegensatz zu dem zu stehen, was wir vorher gelesen hatten. Habe ich denn ein Recht, mich zwischen diesen beiden Geistern zu entscheiden? Sagt die Bibel uns nicht, die Geister zu prüfen?
Ja, prüft die Geister, prüft alles.
Hier ist noch eine Aussage. Religion ist eine persönliche Sache. Wir werden nicht als Kirchen gerettet, sondern als Individuen, die sich die Verdienste Christi zu eigen gemacht haben. Die Frage jedes Einzelnen sollte lauten, ist es meiner Seele wohl? Hat die veränderte Gnade Christi mein Herz erneuert? Habe ich einen freundlichen, sanften und mitfühlenden Geist? Bin ich wie er, der, obwohl er reich war, doch um meinen Willen arm wurde, damit ich durch seine Armut reich gemacht werden konnte? Welches Opfer habe ich für den gebracht, der für mich starb? Auch hier ist es ein biblischer Geist. Und es sagt mir, dass ich eine individuelle Entscheidung treffen muss. Und wenn ich etwas wie dies hier lese, kann es mich zum Nachdenken bringen. Es könnte sogar dazu führen, dass es meine Entscheidung verändert. Aber hier wird man nicht genötigt.
Nein, da wird einem nichts aufgezwungen. Das gibt dir die Wahl.
Ich verstehe. Noch ein anderes Zitat, diesmal von Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Pfarrer, der vom Nazi-Regime umgebracht wurde. Er schrieb das Folgende: Durch den Ruf Jesu werden Menschen Individuen. Wohl oder übel sind sie gezwungen, sich zu entscheiden, und diese Entscheidung kann nur von ihnen selbst getroffen werden. Es ist nicht ihre eigene Wahl, die sie zu Individuen macht. Es ist Christus, der sie durch seinen Ruf zu Individuen macht. Jeder Mensch ist einzeln gerufen und muss allein folgen. Aber das Alleinsein verängstigt die Menschen und sie versuchen, sich zu schützen, indem sie in der Gesellschaft ihrer Mitmenschen und in ihrer materiellen Umwelt aufgehen.
Ich mag die Art, wie er es ausgedrückt hat.
Es ist sehr gut getroffen. Ja. Er verfasst auch das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich kenne keinen englischen Text, aber es ist bedeutet von guten Geistern umgeben, von guten Engeln. Es ist ein wunderschönes Lied.
Mir gefällt, wie er sagt, das Alleinsein verängstigt uns. Von Natur aus verängstigt es uns, ein Individuum zu sein.
Richtig. Nun, Martin, haben wir hier zwei Denkweisen?
Ja, da prallen zwei Denkweisen aufeinander. Absolut.
Ein Konflikt der Anschauung. Martin, gerade jetzt, wenn man sich diese beiden Denkweisen ansieht und auf Zahlen und damit in Verbindung stehende Mächte blickt, wer schmiedet denn das Schwert und kann seine Denkweise durchsetzen?
Das Papsttum.
Das Papsttum. Das hier ist die Denkweise einer Minderheit.
Und sehen wir dieses verängstigende Alleinsein jetzt in unserer Zeit?
Auf jeden Fall. Es ist besser, mit der Menge zu sein, dann ist man sicher.
Ja.
Hier ist noch ein Zitat. Es ist ein gefährliches Unterfangen, Menschen mit Autorität auszustatten, um ihre Mitmenschen zu richten und sie zu beherrschen. Weder dir noch irgendeinem anderen Menschen wurde die Macht gegeben, die Handlungen von Gottes Volk zu kontrollieren. Und die dahingehenden Anstrengungen dürfen nicht länger fortgesetzt werden. Das heißt, die letzte Entscheidung liegt beim Einzelnen. Manchmal kommt einem Menschen, der in eine verantwortungsvolle Stelle als Leiter gesetzt wurde, die Idee, dass er in einer Position höher gestellter Autorität ist und dass alle seine Brüder, noch bevor sie weitere Schritte unternehmen, zuerst bei ihm Erlaubnis einholen müssen, um das zu tun, was nach ihrem Gefühl getan werden sollte. Solch ein Mensch ist in einer gefährlichen Lage. Er hat das Werk eines wahren Leiters in Gottes Volk aus den Augen verloren. Anstatt wie ein weiser Berater zu handeln, übernimmt er die Vorrechte eines strengen Herrschers. Gott wird durch jegliche derartige Zurschaustellung von Autorität und Selbsterhöhung entehrt. Doch Richard M. Guller sagt, dass man völlige Zustimmung des Denkens haben muss. Bei allem, was die Hierarchie auch immer lehrt. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was wir hier lesen?
Es ist auch wichtig zu erkennen, dass Individualität gepaart mit Selbstüberhöhung ebenfalls ein Problem ist.
Richtig. Ja, du hast völlig recht. Wir brauchen auch hier Ausgewogenheit und wir werden sehen, dass es diese Ausgewogenheit gibt. Jene, die in verantwortungsvollen Positionen sind und ihren eigenen Weg folgen, werden für die Fehler derer verantwortlich gemacht werden, die sie durch ihr Beispiel in die Irre geführt haben. Man kann die Individualität nicht leugnen, die Christus der Menschheit gab. Denn er hat es so deutlich gemacht, sogar auf der körperlichen Ebene. Gibt es zwei Menschen, die genau gleich aussehen?
Nein.
Nicht mal Zwillinge sehen genau gleich aus.
Nein.
Und wenn man Zwillinge hat, sind ihre Persönlichkeiten oft ganz gegensätzlich. Nicht wahr?
Ja.
Meine Mutter war ein Zwilling. Sie war die gemütliche, häusliche und ihre Schwester die Extrovertierte. Sie waren wie Tag und Nacht, aber sie waren Zwillinge. Es gibt diese gewisse Individualität, aber machen wir es etwas ausgewogener. Hier ist eine weitere Aussage aus Diener des Evangeliums. Das persönliche Urteil ist nicht das Höchste. Es gab in der Gemeinde von je solche, die beständig nach persönlicher Selbstständigkeit trachteten. Es schien ihnen unmöglich zu sein, zu erkennen, dass Unabhängigkeit des Geistes leicht dazu neigt, das menschliche Werkzeug mit zu viel Selbstvertrauen zu erfüllen und mehr auf das eigene Urteil zu bauen, als den Rat und das Urteil seiner Brüder hochzuachten, besonders das Urteil solcher, die Gott zur Leitung seiner Gemeinde berufen hat. Gott hat seine Gemeinde mit besonderer Autorität und Macht ausgerüstet, die zu missachten und zu verachten niemand gerechtfertigt werden kann, denn wer das tut, der verachtet die Stimme Gottes. Alle, welche geneigt sind, ihr eigenes Urteil als ausschlaggebend zu betrachten, sind in ernster Gefahr. Es ist eine Balance da.
Ja.
Nun gut, man darf seine Individualität nicht aufgeben, aber man darf sie nicht zum Dogma erheben, sodass man nicht bereit ist, auf einen Rat zu hören, auf einen guten Rat. Und hier kommt das Urteilsvermögen ins Spiel. Man muss fähig sein, zu unterscheiden. Nehmen wir mal an, Ahab ist dein König. Ja? Habe ich dann noch das Recht zu beurteilen, auch wenn er in einer Position voller Autorität ist, dass er völlig abgefallen ist?
Ja.
Aha. Es bedeutet also nicht, dass du deine Individualität aufgeben musst. Wir wollen auf Nummer sicher gehen, denn es gibt einen trotzdem. Eine persönliche Entscheidung muss getroffen werden. Wacht und betet, damit ihr Gott persönlich begegnet. Wenn euch auch eure Eltern unterweisen in den Anfängen des christlichen Glaubenslebens, wenn sie sich bemühen, euch auf sicherem Weg zu führen, euer Herz können sie nicht ändern. Ihr selbst müsst euer Leben Jesus anvertrauen, im Licht der Wahrheit leben und eure Aufgaben in der Familie treu erfüllen. Und durch Gottes Gnade werdet ihr zu voller Größe in Christus wachsen, wie er es sich für ein Kind wünscht. Die Tatsache, dass deine Eltern den Sabbat halten und der Wahrheit gehorchen, wird deine Erlösung nicht sicherstellen. Denn wären auch Noah, Daniel und Hiob im Land, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie könnten weder Sohn noch Tochter retten, sondern sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten. Obwohl du sie nicht zum Dogma erheben sollst, solltest du deine Individualität nicht aufgeben.
Stimmt. Die Individualität und die Entscheidung, die man trifft, müssen ausgewogen sein und in Übereinstimmung gebracht werden.
Genau. Eins ist natürlich genauso wichtig, die Frage nach der Grundlage.
Richtig.
Für deine Entscheidung. Ist die eigene Grundlage in biblischer Moralität verankert oder basiert sie auf Tradition? Jesus sagte, vergeblich verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren.
Darum ist es ja so, wenn man sich seine Entscheidungen überlegt, dass man eine biblische Grundlage hat.
Genau.
Damit man es vergleichen kann.
Das war jetzt eine ziemlich lange Einführung, aber nicht desto weniger wichtig. Hier haben wir eine Aussage aus das Leben Jesu. Das ist eine düstere Vorhersage. Gott gab den Juden durch seine Boten eine letzte Gelegenheit zur Umkehrung. Er offenbarte sich durch seine Zeugen bei deren Gefangennahme, bei deren Verhör und im Gefängnis. Dennoch fällten ihre Richter das Todesurteil über sie. Die Verurteilten waren Männer, deren die Welt nicht würdig war. Indem die Juden sie töteten, kreuzigten sie den Sohn Gottes aufs Neue. Und so wird es wieder geschehen. Die Regierungen werden Gesetze erlassen, die die religiöse Freiheit einschränken, und sie werden sich ein Recht anmaßen, das allein Gott zusteht. Sie werden die Auffassung vertreten, sie dürfen die Gesetze zwingen, wo doch Gott allein die Regierung des Gewissens prüfen sollte. Der Anfang dazu ist bereits gemacht, und man wird mit dieser Bedrücktheit fortfahren, bis eine Grenze erreicht ist, die nicht überschritten werden kann. Gott selbst wird dann zugunsten seines treuen Volkes, das seine Gebote hält, eingreifen. Das Thema wird sich weiter zuspitzen. Und es spitzt sich schon zu.
Ja, es spitzt sich schnell zu.
Nun, Martin, wir wollen es noch einmal ganz deutlich machen. Wir werden einige Beispiele davon zeigen, was in der Welt geschieht. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir eine starre Haltung einnehmen. Außer, dass wir eine entschiedene Haltung für Individualität und persönliche Entscheidung einnehmen.
Ja, für persönliche Entscheidungsfreiheit.
Biden droht. Ungeimpfte werden den Preis bezahlen. Er hält nicht hinter dem Berg. Er sagt dir, wie es aussieht. Hören wir rein.
Wenn der Präsident darüber spricht, den Preis zu zahlen, wenn nicht jeder geimpft wird, dann blicken wir doch nach Texas, was dort los ist. Es ist wirklich bemerkenswert. Die Geschichte ist eine gute Nachricht. Dort unten sind 33% des Staates vollständig geimpft. Nur 33%. Und doch hatte der Staat am Sonntag 0,0 Corona-Todesfälle. Wenn Sie sich daran erinnern, am 10. März hatte der Governor Abbott, ein Republikaner, die Maskenpflicht aufgehoben, wie es auch in Mississippi geschah. Der Präsident der Vereinigten Staaten sagte, das wäre Neandertal-Denken. Er sagte, es wäre sehr gefährlich. Dr. Fauci wiederholte seine Aussagen ebenso wie das CDC. Auch in Mississippi waren am Sonntag null Covid-Todesfälle. Wir sollten davon Notiz nehmen. Es geht mit Riesenschritten voran. Die Fälle sind unten. In diesem Staat heißt das 85-90% weniger Einlieferungen ins Krankenhaus und Fälle. Sie haben recht, das sollte doch eine Schlagzeile wert sein. Ich denke, das ist ein großer Fehler. Ich hoffe, Sie haben das jetzt schon erkannt, dass diese Maske einen Unterschied macht. Das Letzte, wirklich das Letzte, was man jetzt braucht, ist ein Neandertal-Denken. Inzwischen ist alles gut, nehmen Sie Ihre Maske ab, vergessen Sie es. Ich habe bis jetzt noch keinen Telefonanruf oder eine Entschuldigung vom Präsidenten für seine falsche Einschätzung meiner Vorgehensweise erhalten. Alle Liberalen und alle Medien im Staat Texas erklärten das Gleiche und sagten, ich habe einen Hinrichtungsbefehl erteilt. Da liegt ein Unterschied. Die Leute auf Seiten der Demokraten wollen Narrative pushen, wogegen ich mir Mathe und Wissenschaft angesehen habe. Texas ist von der Bevölkerung her der zweitgrößte Staat des Landes. 30 Millionen Menschen, 4 Millionen mehr als Australien.
Nun, Martin, hier ist der Gouverneur von Texas, der seine Individualität ausübt, indem er gegen den Strom schwimmt und dafür Neandertaler genannt wird. Wobei das Resultat doch für sich spricht, oder?
Richtig.
Genau davon sprechen wir. Es gibt diesen Druck von der Welt in eine Richtung. Und zwischendrin taucht jemand auf, sogar ein Gouverneur eines Bundesstaates mit mehr Einwohnern als Australien, der sagt, ich mache da nicht mit. Für mich ist das faszinierend, dass es so viel Druck gibt, damit Menschen dazu gebracht werden, sich einer bestimmten Meinung anzupassen und sie daran zu hindern, irgendeine Form von Individualität auszuüben, die natürlich ein Virus ist, nicht wahr?
Ja, es ist auch interessant, wie du schon vorher sagtest, sogar wenn bewiesen ist, dass das Nicht-Konforme funktioniert, werden sie es immer noch beiseite schieben.
Ganz genau. Sieh dir diesen Artikel von Independent an. Dort heißt es, das machen wir mit Impfgegnern. Kein Job, keine Einreise, kein Zugang zu NHS. Das bedeutet, du bist vom Gesundheitssystem abgeschnitten. Das kann Leute doch zu Tode erschrecken. Du verlierst deine Arbeit. Du kannst nicht einreisen. Du kannst nicht shoppen gehen. Wir alle dürfen mit unserem eigenen Körper machen, was wir wollen oder auch nicht. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, in der die schweren Entscheidungen drohend näher rücken. Wenn wir nicht wollen, dass diese Covid-Krise ewig andauert, brauchen wir einige neue, einfache Richtlinien. Keine Spritzen, keinen Job, keine Spritze, keinen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem, keine Spritze, keine staatliche Bildung für deine Kinder, keine Spritze, kein Zutritt zu Kneipen, Restaurants, Theatern, Kinos, Stadions, keine Spritze, keine Einreise ins Vereinigte Königreich und noch vieles mehr. Das ist rundheraus gesprochen. Ist das ein Vorschlag oder ist das Zwang?
Zwang.
Die Gesellschaft muss die Rechte immer gegen die Verpflichtungen abwägen und bei seltsamen Ausnahmen aufgrund gesundheitlicher Probleme müssen diejenigen, die die Impfung verweigern, eben das annehmen, was jeder andere tut oder mit den Konsequenzen leben. Wie der Tory-Parlamentarier Mark Harper kürzlich tweetete, besorgt über die Pläne der Regierung, eine Verschiebung der Öffnung am 21. Juni vorzunehmen, was bei vielen Menschen massive Probleme mit dem Lebensunterhalt schafft, weil einige Leute keine Impfung haben. Das Schicksal der breiten Gesellschaft kann nicht von der Aktion einer kleinen Gruppe von Menschen besiegelt werden, ganz egal, was sie für Gründe haben. Das ist Druck, oder?
Richtig. Und darauf steuert alles zu.
Ja, darauf steuert alles zu.
Die kleine Gruppe, die sich nicht anpassen will.
Nun, was ist denn, wenn es legitime Gründe gibt, warum diese Menschen sich nicht anpassen wollen? Sehen wir uns ein paar davon an. Was ich dabei interessant finde, Martin, ist, dass die Medien systematisch jegliche abweichende Meinung unterdrückt haben oder auch jede Überzeugung, die dieser Mainstream-Meinung widerspricht. Und darum geht es. Hören wir also zu, was diese Menschen zu sagen haben. Denn wenn man eine informierte Entscheidung treffen will, braucht man ja alle Seiten der Geschichte. Hören wir rein.
Die Art, wie man Leute zur Impfung überredet, besteht natürlich darin, die ganze Regierung mit ihren Ministern antreten zu lassen, samt ihren Lieben, und es ihnen als Erste zu verabreichen. Und dann all die Lieblinge, die Stars der populären Kultur, auf Sendung gehen zu lassen, die darauf Loblieder singen. Auch nur den Hauch von irgendeiner Form von Zwang zu haben, nährt auf alle Fälle die Verschwörungstheorien, dass wir eingeschüchtert wurden und unsere Freiheit weggenommen wird. Danke. Danke, dass ich das Wort bekomme. Für mich ist eindeutig nicht genug, dass die Regierung nur davon absieht, Menschen zu nötigen. Die Regierung müsste auch auf indirekten Zwang achten. Wenn die Regierung beispielsweise wegsieht, wenn Unternehmen wie Fluglinien oder Restaurants erlauben, Menschen den Zutritt zu verweigern, außer sie wurden geimpft. Die Regierung muss sich entscheiden, ob sie auf dieser Grundlage Diskriminierung zulassen will. Diskriminierung? Das wäre Impfideologie. Dem müssen wir Widerstand leisten. Das andere, was diese Art von Zwang anrichten würde, es würde den Ruf dieser Regierung als der autoritativsten seit dem Commonwealth der 1650er besiegeln. Aber das ist nichts gegen den Enthusiasmus, den wir in der vordersten Reihe der Gegenseite gesehen haben, über noch mehr und noch einschneidendere, nötigende Maßnahmen. Sobald sie einmal infiziert waren, sind sie immun. Darüber besteht kein Zweifel. Das wurde schon hunderte Male untersucht und viel Literatur darüber veröffentlicht. Sobald sie einmal infiziert waren, oft sogar ohne Symptome, sind sie danach immun. Wahrscheinlich für Jahrzehnte. Es ist einfach nicht wahr, dass die Varianten, die bei der Vervielfältigung entstehen, so verschieden sind und irgendeine Bedrohung darstellen würden. Es ist nicht nur unwahrscheinlich, es ist unmöglich. Aufgrund der abertausenden Varianten, die sich gebildet haben und die dem Original alle so sehr ähneln. Ich könnte mich darüber lustig machen und sie Gleichanten nennen, weil sie sich so ähnlich sind und man sie als das Gleiche sehen könnte. Also wenn sie infiziert sind, überleben sie das in den meisten Fällen, außer sie sind sowieso dem Tode nahe. Wahrscheinlich sind sie dann ein Leben lang immun. Es ist einfach nicht wahr, dass irgendeine Variante eine Bedrohung ist. Das ist nicht wahr, dass sie wieder geimpft werden müssen. Die meisten brauchen gar nicht geimpft zu werden. Die meisten von ihnen werden gut beraten, von diesen experimentellen Impfstoffen fernzubleiben, die leider mit einem Risiko von Blutgerinnseln daherkommen. Warum sollten Sie ein Gesundheitsrisiko eingehen wegen etwas, was für Sie keine Gefahr darstellt? Sie brauchen keine Masken, die nicht funktionieren. Vergessen Sie Lockdowns, die verlangsamen Übertragungen nie, die hauptsächlich in Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheimen stattfinden. Sie brauchen sich nicht mit ungenügend getesteten und möglicherweise gefährlichen genbasierten Spike-Proteinen produzierenden Proteinen impfen zu lassen. Sie müssen nicht das tun, was Ihnen von korrupten Wissenschaftlern erzählt wird, die anscheinend unsere Regierung beraten. Wenn Sie das in den nächsten paar Wochen nicht machen, wird es, denke ich, vorbei sein. Wenn wir an den Punkt eines sogenannten Impfpasses kommen, werden Sie, glaube ich, keine Chance mehr haben, es zurückzubekommen, und Sie werden es bedauern. Es ist nicht recht, ungeimpfte Menschen so zu behandeln, als ob sie krank sind oder als ob ihre getroffenen Entscheidungen moralisch falsch ist. Niemand in unserer Gesellschaft sollte von Geschäften, Schulen oder unserer Regierung ferngehalten werden, nur weil sie die sehr persönliche Entscheidung gegen eine bestimmte Impfung oder Impfungen für sich oder ihre Kinder getroffen haben. Die Tatsache allein, dass jemand eine bestimmte Impfung nicht erhalten hat, macht sie nicht zu einer Bedrohung für die Gesundheit und Sicherheit anderer. Im Gegenteil, wenn, dann sind die nicht erhaltenen Impfungen eher eine Bedrohung für ihre eigene Gesundheit und Sicherheit. Es ist kein Geheimnis, dass die Covid-19-Impfstoffe keine Zulassung von der FDA haben. Der Governor sagt zusätzlich selbst, ich zitiere, hier ist eine Tatsache, die jeder verstehen muss. Diese Impfstoffe wurden von der FDA nicht formal zugelassen. Sie wurden für einen Notstandeinsatz genehmigt. Und das bedeutet, dass von niemandem verlangt werden kann, die Impfung zu nehmen. Vom Dezember 2020 bis 23. April 2021, also 4 Monate, wurden 3.362 Todesfälle nach einer Covid-Impfung gemeldet. Das sind rund 30 Menschen pro Tag, die an dieser Impfung sterben. Vergleicht man die Covid-Impfung mit der vorgeschriebenen Impfung gegen bakterielle Meningitis, starb eine Person im Zeitraum von 2007 bis 2015 an dieser Impfung. Leute, es geht nicht um Impfungen im Allgemeinen. In den 4 Monaten von 2021 hatten wir mehr Tote wegen der experimentellen Covid-Impfung als alle Impftoten in den 15 Jahren von 1997 und 2013 zusammengenommen. Plus fast 1.000 Herzinfarkte und über 8.000 Krankenhausaufenthalte. 1976 wurden 45 Millionen Menschen gegen eine Schweinegrippe geimpft. Daran starben nur 15 Menschen. Das sage ich nicht leichtfertig, denn jeder Todesfall ist sehr bedauerlich. Doch die Kampagne wurde sofort beendet, weil man es für zu risikoreich hielt. 53 Tote. Und wir nähern uns 4.000 mit Covid. Wenn die Arbeit von Ihnen verlangt, sich impfen zu lassen, liegt das ganze Risiko gesundheitlich und finanziell bei Ihnen persönlich. Der Arbeitgeber trägt keine Verantwortung, wenn Sie eine leichte Nebenwirkung haben, eine lebenslange Behinderung oder sogar sterben.
Martin, Tatsache ist, dass schon Tausende an der Impfung gestorben sind. Und wenn man sich die von Virus gelieferten Zahlen ansieht, die sagen, wie viele Nebenwirkungen es gab, von denen weniger als 1% überhaupt gemeldet werden, also sind die Zahlen noch viel höher. Es gibt ein sehr hohes Risiko, dass du an dieser Impfung sterben kannst. So wie dieser Mann sagte, dass 30 Menschen pro Tag sterben.
Die andere Sache ist, dass es die Entscheidung des Einzelnen ist, ob sie sich impfen lassen wollen.
Richtig.
Aber da wird es problematisch bei dieser speziellen Sache hier. Wenn du es nicht haben willst, wirst du ausgegrenzt und in diese kleine Gruppe gesteckt, die völlig aus der Gesellschaft hinausgedrängt wird.
Totally worked out of society.
Ja. Nun, Martin, es besteht kein Zweifel, dass in der Welt ein paar seltsame Ideen herumgeistern, was denn in der Impfung drin ist. Viele sagen ja, dass man an die Computernetzwerke der Welt angeschlossen wird, dass Hydrogel drin ist. Lassen wir das alles einmal beiseite, weil es momentan Spekulation ist, und sehen uns nur die reinen Tatsachen an. Keine irgendwie spekulativen Dinge. Gibt es als direkte Konsequenz der Impfung tausende Tote? Die Antwort lautet,
ja.
Ja. Gibt es ernste, unerwünschte Nebenwirkungen als Folge der Impfung?
Ja.
Ja. Sie gehen in die Tausende, Zehntausende.
Hunderttausende.
Ja, Hunderttausende. Wenn man all die anderen Dinge einmal beiseite lässt, ist das eine sehr schwerwiegende Sache. Sehen wir uns ein anderes Video an. So wie es im britischen Parlament schon gesagt wurde, ist Zwang ein großes Problem. Und wenn wir uns die Art und Weise ansehen, wie sie es angreifen, besteht kein Zweifel daran, dass sie nötige Maßnahmen anwenden.
Ja, definitiv.
Sehen wir uns das an.
Es gab Rosie, die Nieterin, McGruff, der Krimihund und die Crash-Test-Dummies. Wissen Sie noch? Und so viele mehr. Die berühmten und bekannten Kampagnen, die vom Nationalen Anzeigengremium entworfen wurden. Und jetzt gibt es eine neue, die heißt Es liegt an dir. Dessen Ziel ist, Amerikaner davon zu überzeugen, sich gegen Covid impfen zu lassen. Es ist eine 50 Millionen Dollar Werbemaßnahme, die die größte Bildungskampagne aller Zeit darstellt. Hunderte von Firmen und Berühmtheiten nehmen immer wieder Impfskepsis ins Visier.
Warum sollte ich mich impfen lassen? Hören Sie den Schauspielern Angela Bassett und Jahalo Besane zu. Um die Nadel zu bewegen, um Millionen von Amerikanern zu überzeugen, sich gegen Covid impfen zu lassen. Sie folgen in den Fußstapfen von Berühmtheiten, die 65 und älter sind, die kürzlich in sozialen Netzwerken gepostet hatten. Ich werde gleich meine Covid-Impfung bekommen. Vom Supermodel Christie Brinkley bis zum Schauspieler Samuel L. Jackson und dem Komiker Steve Martin. Für manche Leute werden Berühmtheiten, die bekannte Gesichter sind und bekannt geben, dass sie sich impfen lassen oder dass sie für die Sicherheit der Impfung bürgen können, überzeugend sein. Eine Strategie, die nicht ganz neu ist. Zeitungen im ganzen Land druckten 1956 dieses Foto mit dem King, als er bei der Ed Sullivan Show hinter der Bühne seine Polio-Impfung bekam. Einige sagen, dass das aufrüttelte. Der Prozentsatz an Teenagern, die nach dieser Werbung die Polio-Impfung bekamen, kletterte in 6 Monaten von 0,6% auf fast 80%.
Und man nannte es das Konzert, um die Welt wieder zu vereinen. Auch als Vax Live bekannt. Ein virtuelles Konzert, das ausgestrahlt wurde, um Covid-19-Impfungen weltweit zu fördern. Und während der TV-Sondersendung baten Weltbürger, Philanthropen und Firmen, um genug Geldspenden für Impfdosen zu bitten, um mehr als 27 Millionen Beschäftigte im Gesundheitsdienst international zu impfen. Selena Gomez war die Gastgeberin des Events, das letzten Sonntag, dem 2. Mai, im SoFi Stadium in Los Angeles vorab aufgenommen wurde. Das war das erste große Musikevent, der für Covid-konforme Zuschauer geplant war. Vax Live hatte Auftritte von Jennifer Lopez und natürlich die Foo Fighters, die den Rock'n'Roll auf die Bühne brachten, und auch den legendären Rocksänger Brian Johnson von AC/DC. Es gab auch Sonderauftritte von Jimmy Kimmel, Ben Affleck und sogar Prince Harry hatte etwas zu sagen. Liebe Leute, jung an Jahren und im Geist, in diesen kranken Wurzeln finden wir den Virus des Individualismus. Und eine Variante dieses Virus ist der geschlossene Nationalismus, der beispielsweise die Internationalisierung der Impfungen verhindert. Natur und der Einzelne sind verbunden. Gott der Schöpfer flößt unseren Herzen einen neuen und großzügigen Geist ein, um unseren Individualismus aufzugeben und das Gemeinwohl zu fördern. Einen Geist der Gerechtigkeit, der uns bewegt, einen weltweiten Zugang zu Impfstoffen und der vorübergehenden Aussetzung geistiger Eigentumsrechte zu gewährleisten.
Im Grunde sehen wir die Propagandamaschinerie, die Zwang in Vollendung zeigt.
Demonstrating coercion at its best.
Bei diesem Video vom Papst, das gerade lief, war auch interessant, dass es ganz speziell für dieses Konzert gemacht worden war. Und an diesem Konzert nahmen nur geimpfte Menschen teil.
Ja, geimpfte Menschen. Martin, mich interessiert, ob all diese Megastars allen Lehren des Magisteriums ihre komplette Zustimmung gaben. Es scheint, als ob es eine Macht gibt, die sie alle für ihre Agenda vereinnahmt, nicht wahr? Das werden wir uns in einer zukünftigen Folge betrachten. Hier gibt der Gouverneur von Ohio eine Million Lotterie für geimpfte Menschen bekannt. Wieder hat man einen Anreiz und man hat diesen Zwang. Das ist Zwang vom Feinsten. Nun, die Wissenschaft und all die Toten. Einige der Nebenwirkungen waren fürchterlich. Von der Vielzahl der Menschen, die nach Erhalt der Impfung wegen irgendwelcher Probleme mit dem Blut starben, gar nicht zu sprechen. Oder wie viele gerade junge Frauen innerhalb weniger Stunden oder Tage nach Erhalt der Impfung starben. Einige Menschen erleiden diese extremen Schüttelkrämpfe und zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht einmal, nachdem es experimentell ist, ob das bleibend oder vorübergehend ist. Doch von der Gesellschaft wurden diese Menschen schrecklich behandelt, auch von den Medien und auch von den Promis.
So weit ist es schon. Wir sitzen hier und sprechen darüber und wir werden dafür auch getadelt und ausgegrenzt, nur weil wir das zeigen.
Ganz genau. Sehen wir uns diese Frauen an. Das ist wirklich eine Geschichte, die einem das Herz bricht. Und anfangs sagten viele, das ist alles Fake.
Ja.
Aber es zeigte sich, dass es kein Fake ist, sondern das sind reine Tatsachen. Sehen wir es uns an.
Ich war 25 Jahre als geprüfte Pflegehelferin tätig. Am 4. Januar wurde ich von meinem Arbeitgeber sehr unter Druck gesetzt, mich impfen zu lassen. Am nächsten Tag, als ich hier aufwachte, krampfte meine Zunge. Und von da an ging es den nächsten Tag mit Schüttelkrämpfen am ganzen Körper weiter. Und so blieb das für 13 Tage. Das Video, das ihr gesehen habt, war nach den Schüttelkrämpfen. So war es jeden Morgen beim Aufwachen für mich. Fast wie jemand mit Huntington-Krankheit. Ich arbeite in der Krankenpflege. Ich manage das Chirurgiezentrum. Hilf mir, Christi. Ich war die klinische Managerin einer Pflegeeinrichtung. Ich ließ mich impfen, um zu versuchen, meine Kliniker davon zu überzeugen, dass es sicher ist und sie zu ermutigen, sich auch impfen zu lassen. Bei den Schüttelkrämpfen, die ich hatte, spannte sich jeder Muskel in meinem Körper an. Diese beständigen Krämpfe, ich fühlte mich, als ob ich nicht mehr atmen konnte, keine Luft holen konnte. Ich stotterte. Ich konnte während der Krämpfe nicht mehr als ein oder zwei Worte sprechen. Es war schaurig. Es gab viel Gegenreaktionen. Das Video mit den Anfällen, das traf mich fast wie ein Schlag. Nun, das war nach 5 Aufenthalten in der Notaufnahme. Ich bekam einfach keine Hilfe und der einzige Ort, den ich kannte, um Leute zu erreichen, waren die sozialen Medien. So tat ich das, aber die Gegenreaktion war entsetzlich. Die Leute wollten wissen, ob das echt ist, ob ich echt bin. Also ich bin online gegangen, um zu sagen, das ist echt. Ich habe das, das ist passiert. Das ist jetzt mein Leben. Alle drei, so wie wir hier sind, sitzen ohne Arbeit da. Wir haben kein Einkommen. Unsere Krankenrechnungen stapeln sich. Und wir haben immer noch keine Antworten und keine Hilfe. Das sind jetzt 3 Monate.
Nun, Martin, seit das ausgestrahlt wurde, haben Sie keine Hilfe bekommen. Weder von den Firmen, den Impfherstellern, noch von der Regierung, noch von den Seiten der Mediziner. Jede von den dreien hat selbst mehr als 100 Zuschriften aus der ganzen Welt bekommen, mit sehr ähnlichen Umständen. Und sogar die großen Namen in den Medien haben ihre Bitten ignoriert. Da gibt es keine Hilfe für dich, wenn du auf diesem Weg bist. Die Frage ist nicht, ob diese Impfung etwas ist, was du nehmen solltest oder nicht. Die Frage ist, ob ich das Recht habe, mich zu entscheiden bei all den Informationen da draußen. Und ich habe das Recht, auf Wissensstand und Datenlage zuzugreifen, was beispielsweise gesagt wurde. Sehen wir uns das Thema Maske an. Es gibt auf beiden Seiten Argumente, die sehr überzeugend sind. Wenn man sich das Thema Infektion ansieht, kann ich Menschen nach einer Impfung immer noch anstecken? Die Antwort lautet ja. Gibt es irgendeinen Grund, dass ich dazu gezwungen werden sollte, wenn ich die Krankheit sogar schon hatte? Es gibt viele, viele Fragen.
Es gibt viele Fragen. Eine kommt mir in den Sinn. Ist es richtig, wenn Menschen andere geringschätzig behandeln, wenn diese sich entscheiden, das nicht zu tun?
Genau.
Diese Dinge?
Mit diesen Informationen an der Hand, die noch gar nicht mitgerechnet, die an Blutkrankheiten oder Herzversagen oder neurologischen Infektionen gestorben sind, die mit der Impfung in Verbindung stehen können oder auch nicht. Die Frage lautet, ist es richtig, nötige Taktiken zu verwenden, um Menschen zu zwingen, etwas zu tun? Ist es richtig, wenn Menschen sagen, ohne dass sie irgendeinen Beweis auf ihrer Seite haben, dass du im Grunde eine Gefahr für die Gesellschaft bist oder sogar ein Mörder bist, wenn du es nicht nimmst? Kann man es nicht auch umdrehen und sagen, wenn du es nimmst oder du gezwungen wirst, es zu machen und dir das passiert oder du stirbst, ist das nicht auch Mord?
Da ist noch ein Problem. Dort im Senat erwähnte der Mann, dass diese Menschen keinerlei Regressansprüche haben.
Genau.
Um irgendeinen Schadensersatz oder dergleichen zu bekommen, wenn davon sie einen Schaden erleiden.
Genau, das ist richtig. Es ist eine individuelle Entscheidung, ob man es nehmen will oder nicht. Jede Taktik der Nötigung ist problematisch. Wir müssen uns das ansehen. Hier ist noch etwas. Dorf in Alaska verbannt Ungeimpfte vom persönlichen Einkauf. Das ist Zwang.
Ja.
Es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, wie jetzt in Texas bewiesen wurde, dass die Maskenpflicht irgendetwas verhindert hat, beziehungsweise die Verbreitung der Krankheit erhöht hat. Das Gegenteil hat sich gezeigt. Für mich war es auch sehr interessant, dass nicht nur die römisch-katholische Kirche das Impfthema so pusht. Andere Kirchen machen genau das Gleiche. Der Weltkirchenrat ist auch auf den Zug aufgesprungen. Hier haben wir einen Artikel von ihnen. Religiöse Führer jedes Glaubens spielen eine wichtige Rolle des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Gesundheitsbehörden und Dienste, genauso wie in die zugelassenen Impfstoffe selbst, aufrechtzuerhalten.
Sie haben das sehr bedacht formuliert.
Ja, aber von der FDA wurde es nicht zugelassen.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Korrekt. Wie Sie das schreiben, als eine christliche Gemeinschaft ist es unsere Aufgabe und moralische Verpflichtung, öffentlich Gerüchten und Mythen zu begegnen und den Menschen zu helfen, Zugang zu den Fakten zu haben. Ja, aber wir haben uns doch gerade einige Fakten angesehen. Tausende von Menschen sterben. Früher stoppten sie einen Impfstoff, als 15 Menschen starben. Jetzt sterben Tausende und sie pushen das Narrativ.
Wenn du jetzt nur sagst, dass es diese Todesfälle gibt, bekommst du Probleme.
Dann bist du ein Problem für die Gesellschaft.
Genau.
Sie machen das zu einer moralischen und ethischen Angelegenheit, die sie pushen. Und alle Kirchen springen auf diesen Zug auf. Ich bin so überrascht, dass wir sogar in unseren eigenen Reihen diesen Drang haben. Gibt es kein Mitgefühl für diese Leute, die so leiden? Können sie denn nicht selbst eine Entscheidung treffen? Wenn man sich zum Beispiel diesen Schub in Europa ansieht, hier hat man den Ökumenischen Rat der Kirchen, das ist für Deutschland. Und es ist eine sehr einfache Botschaft, die sie weitergeben. Du sollst alles, was du nur kannst, für andere tun. Das heißt, dass ich mich impfen lassen muss und du auch und jeder andere ebenso. Denn es ist deine Pflicht, den anderen zu schützen. Wir haben schon aus den Fakten ersehen, dass die Impfung dich nicht davor schützt, es weiter zu verbreiten.
Nein.
Und es schützt dich nicht einmal davor, es zu bekommen.
Nein.
Das ist Zwang. Die Frage ist doch, warum? Papst nennt die Corona-Impfung eine ethische Verpflichtung. Hier haben wir die gleiche Geschichte. Es geht vom Papsttum aus. Und Die Kirchen sind mit dabei.
Ja, alle sind mit an Bord.
Sie sind auf der gleichen Stufe wie die Rockstars, die dafür angeheuert wurden, das Gleiche zu tun. Er sagte, es ist eine ethische Entscheidung, denn man spielt mit der Gesundheit, mit dem Leben, aber man spielt auch mit dem Leben der anderen. Ohne Beweise. Tatsächlich gibt es nur für das Gegenteil Beweise.
Richtig.
Sagte Franziskus dem Sender, ich habe mich angemeldet, einer muss es tun. Jesuitische Schulen in Jakarta gibt Covid-Impfungen zusätzlichen Schub. Wir müssen das nicht alles lesen, aber es zeigt, wie all die Kirchen diese Agenda pushen und moralischen Druck auf ihre Gemeinden ausüben. Sehen wir uns die Definition von Zwang an. Diese Definition stammt von Britannica und ist in Form eines Artikels. Zwang. Androhung oder Anwendung von Strafmaßnahmen gegen Staaten, Gruppen oder Individuen, um sie dazu zu zwingen, näher beschriebene Handlungen zu unternehmen oder davon abzusehen. Zusätzlich zur Androhung oder den Anwendungen begrenzter Gewaltanwendung oder beides kann Zwang wirtschaftliche Sanktionen, haben wir das gesehen?
Ja.
Auf alle Fälle.
Definitiv.
Psychologischen Druck. Haben wir das beobachtet?
Wir sehen es bei zahlreichen Gelegenheiten.
Gesellschaftliche Ächtung oder Ausgrenzung beinhaltet? Sehen wir das?
Ja, sorry, du kannst an keinen sozialen Events mehr teilnehmen.
Man sollte den Begriff Zwang von der Überredung unterscheiden. Diese beinhaltet, dass man einen Dritten dazu bringt, einem bestimmten Kurs, sei es Handlung oder Verhalten, zu folgen, indem man an die Vernunft und die Interessen des Dritten appelliert. Nun, Martin, halten wir kurz inne. Wenn man an die Vernunft und die Interessen eines anderen appelliert, dann schaltet man seine Individualität ein. Wenn man nötigt, umgeht man seine Individualität. Im Gegensatz zur Androhung oder Anwendung von Strafmaßnahmen. Zwang anzuwenden ist natürlich eines der wichtigsten Werkzeuge für Staaten, politische Gruppen und Einzelpersonen, um Herrschaft und Aufrechterhaltung der Regierungsgewalt zu erlangen. Das ist eine sehr schöne Definition.
Ja.
Und genau das tut die Gesellschaft momentan.
Das fasst es zusammen.
Gut. Das ist unser grundsätzliches Argument. Ist Zwang von Gott oder ist das von einer anderen Macht?
Definitiv von einer anderen Macht.
Nun, wenn es von einer anderen Macht ist, dann muss man doch die Geister unterscheiden. Sollte man das nicht in die Rechnung mit einbeziehen?
Ja.
Lesen wir einmal aus das Wirken der Apostel. Jesus fragte, wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Markus 4, Vers 30. Die Reiche der Welt konnte er nicht als Beispiel nehmen und auch nicht in der menschlichen Gesellschaft fand er nichts Vergleichbares. Irdische Königreiche herrschen durch die Überlegenheit ihrer bewaffneten Macht. Aber aus Christi Reich ist jede weltliche Waffe, jedes Mittel des Zwangs verbannt. Seine Herrschaft soll die Menschheit emporheben und veredeln. Gottes Gemeinde ist die Stätte heiligen Lebens, ausgestattet mit mannigfaltigen Gaben und ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Ihre Glieder sollen ihr Glück in dem Glück derer finden, denen sie helfen und Segen bringen. Null Zwang in Gottes Reich.
Und auch in seiner Kirche.
Und in seiner Kirche. Hier haben wir eine weitere Aussage aus dem Review and Herald. Die Mission und das Werk Christi hob sich stark vom Falschen und der Unterdrückung ab, die so universell verbreitet waren. Irdische Reiche werden durch physischen Zwang errichtet und aufrechterhalten. Aber das war nicht die Grundlage des Reiches des Messias. Bei der Errichtung seiner Herrschaft sollten keine irdischen Waffen gebraucht, kein Zwang ausgeübt und kein Versuch unternommen werden, das Gewissen der Menschen zu zwingen. Das sind Prinzipien, die vom Fürsten der Finsternis für die Herrschaft in seinem Reich angewandt werden. Seine Helfershelfer sind geschäftig am Werk, indem sie danach trachten, in ihrer menschlichen Unabhängigkeit Gesetze zu erlassen, die in direktem Widerspruch zu Christi Barmherzigkeit und liebvoller Freundlichkeit stehen. Martin, daraus ziehe ich den Schluss, dass jede Form des Zwangs vom Fürst der Finsternis ist.
Richtig, ich pflichte dir bei.
Ja, du auch? Ich weiß, dass wir uns da auf gefährliches Gebiet wagen. Und ich weiß, dass Menschen oft handeln, weil sie verführt sind. Wir treffen hier keine Pauschalaussage, dass Kirchenführer, die auf diesen Zug aufspringen, notwendigerweise vom Fürsten der Dunkelheit kommen. Aber das Prinzip, das sie anwenden, könnte es sein.
Ja.
Josef 24, Vers 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Eine persönliche Entscheidung. In der Bibel ist das sehr eindeutig.
Ja.
1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Sprüche 12, Vers 7. Es stützen die Gottlosen und sie sind nicht mehr, aber das Haus der Gerechten bleibt stehen. Es ist deine Entscheidung. Du kannst bei der einen oder bei der anderen Gruppe stehen. Nun, es gibt in meinem Umkreis viele Leute, die geimpft wurden. Werde ich gegen sie sein?
Nein.
Nein. Sie haben eine Entscheidung aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Ob jetzt richtig oder falsch. Sie müssen mit ihrer Entscheidung leben. Und ich habe kein Recht, sie zu zwingen.
Richtig.
Aber ich habe das Recht, sie vielleicht zu überreden.
Bei den beiden Texten, die du gerade vorgelesen hast, haben Josua und Elia den Menschen eine Wahl gelassen. Es ist eure Wahl. Keiner zwang jemanden.
Genau.
Aber sie versuchten ihnen zu sagen: Hört mal zu, das könnte für euch die richtigere Wahl sein.
Richtig. Es sind Reue, Glaube und Liebe, die die Seele befähigen, die Wahrheit Gottes zu erkennen. Der Glaube, der durch die Liebe wirkt, ist der Schlüssel der Erkenntnis. Jeder, der liebt, kennt auch den Schöpfer. 1. Johannes 4, Vers 7. Es ist Zwang, jemandem zu sagen, wenn du nicht das oder das tust, hast du die Liebe Gottes nicht in dir. Das ist Zwang. Das ist eine Drohung.
Ja.
Die Predigten des Täufers hatten einen so tiefen Eindruck auf das Volk gemacht, dass die geistlichen Oberen nicht mehr darauf verzichten konnten, sich mit ihnen zu beschäftigen. Hier wird über Johannes den Täufer gesprochen. Jede öffentliche Versammlung wurde von den Römern, unter deren Herrschaft die Juden standen, mit Argwohn betrachtet, weil sie darin die Gefahr einer Empörung erblickten und jedes mögliche Anzeichen eines Volksaufstandes erregte die Befürchtung der jüdischen Obrigkeit. Johannes hatte die Autorität des Hohen Rates nicht anerkannt und diesen nicht um Erlaubnis für sein Wirken gefragt. Auch hatte er ohne Ansehen den Personen, sowohl das Volk als auch seine obersten Pharisäer oder Sadduzäer, getadelt. Das Volk folgte ihm dennoch mit Eifer und, wie es schien, mit wachsender Anteilnahme. Obgleich Johannes beim Hohen Rat nie darum nachgesucht hatte, rechnete ihn dieser als öffentlichen Lehrer unter seine Gerichtsbarkeit. Nun, Martin, wir hatten gerade gelesen, dass das nicht der Fall sein sollte. Niemand sollte das Gewissen für jemanden anderen sein oder ihm sagen: Ich habe die Autorität, deshalb befehle ich dir, dass du das und jenes nicht tun darfst. Das ist nicht nach Gottes Weg.
Ja.
Die Schriftgelehrten setzten ihre Befragung fort. Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, nach Elia, noch der Prophet? Die Worte der Propheten bezogen sich auf Mose. Die Juden waren der Auffassung, dass Mose von den Toten auferstehen und zum Himmel auffahren würde. Sie wussten nicht, dass er längst auferstanden war. Als der Täufer seinen Dienst aufnahm, dachten viele, er wäre der von den Toten auferstandene Mose, denn er schien sehr genau über die Prophezeiungen und die Geschichte Israels Bescheid zu wissen. Es ist interessant, dass diese Führer ihn befragten und sagten: Warum taufst du? Wer gibt dir das Recht, das zu tun? Wer bist du? Solltest du nicht zuerst zu den Leitern kommen und sie
wie ein Magisterium
um Erlaubnis fragen? Solltest du nicht zum Magisterium gehen? Hier ist ein anderes interessantes Zitat aus dem Leben Jesu. Wären Johannes und Andreas so ungläubigen Geistes gewesen wie die Priester und Obersten, dann hätten sie nicht als willige Schüler zu den Füßen des Herrn gesessen. Das ist eine sehr erschreckende Aussage. Möge Gott verhüten, dass Kirchenführer Gläubige auf einen Weg führen, der mit dem Feind übereinstimmt, anstatt mit dem Weg der Bibel. Sie hätten sich vielmehr Jesus als Kritiker genaht und über seine Worte gerechnet. So verschließen sich viele den guten Gelegenheiten im geistlichen Leben. Diese Jünger Christi jedoch handelten anders. Sie hatten dem Ruf des Heiligen Geistes in der Predigt des Täufers Gehör geschenkt und erkannten nun auch die Stimme des himmlischen Lehrers. Ihnen waren die Worte Jesu voller Frische, Wahrheit und Schönheit. Göttliche Erleuchtung erhellte die Lehren der alttestamentlichen Schriften und ließ die mannigfaltigen Leitbilder der Wahrheit in einem ganz neuen Licht erscheinen. Ist das nicht wunderschön?
Oh ja.
Mannigfaltigen Leitbilder der Wahrheit erschienen in einem ganz neuen Licht. Nun, gebrauchte Jesus Zwang?
Nein, nicht ein einziges Mal.
Nicht einmal. 1. Korinther 2, Vers 5. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Also, diese Entscheidungen, die vom Papsttum als moralisch bezeichnet werden, eine moralische Verpflichtung, sind etwas, das man durch das Wort Gottes sieben oder abwägen muss.
Richtig.
Johannes 1, Vers 43. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und sprach zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sie zukommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nun Martin, hatte Nathanael Vorurteile? Er hatte Vorurteile. Aber er war auch ein Jünger von Johannes. Und er hatte Johannes gehört. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und er fragte sich, kann dieser einfach aussehende Mann, der nicht mit Glanz und Herrlichkeit und einem Schwert an seiner Seite ist, kann dieser Mann der Messias sein?
Ja, dieser besondere Mensch.
Ja. Er ging zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, um sie zu fragen, entschuldigt, könnt ihr mir bitte sagen, ob das der Messias ist? Denkt ihr, dass er der Messias ist?
Definitiv nein.
Was hätte er zu hören bekommen? Er hätte sicher ein Nein gehört, oder? Lief er zu Herodes und der Regierung, um herauszufinden, was ihre Meinung war?
Nein.
Nein. Musste er eine persönliche Entscheidung treffen?
Ja.
Ja, und so saß er da und betete, als Philipp zu ihm kam und ihm sagte, komm hin, wir haben ihn gefunden. Er sagte, was? Jesus von Nazareth? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philipp fängt nicht mit ihm an zu diskutieren. Er sagt einfach, komm und sieh. Worauf muss unsere Entscheidung beruhen? Auf unsere Beobachtung.
Ja.
Stimmst du mir zu?
Hundertprozentig.
Okay. Und Jesus spricht zu ihm, ein Israelit ohne Falsch. In diesem Psalmen lesen wir über keine Falschheit. Psalm 32, Vers 2. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Keine Falschheit. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden. Offenbarung 14, Vers 5. Denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Anders gesagt, wenn du ohne falsch sein willst, dann sollte dir Jesus keine Schuld anrechnen. Das heißt, dass man sich die Gerechtigkeit Christi angeeignet haben muss. Im Leben Jesu lesen wir, Philippus rief Nathanael. Dieser war unter der Menge gewesen, als der Täufer Jesus als Lamm Gottes bezeichnet hatte. Als Nathanael Jesus erblickte, war er enttäuscht. Konnte dieser Mann, der die Spuren von Arbeit und Armut an sich trug, der Messias sein? Doch Nathanael konnte sich nicht dazu entschließen, Jesus zu verwerfen. Die Botschaft des Johannes hat ihn überzeugt. Nathanael spricht zu ihm, zu Jesus, als er zu ihm kam, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Das musste ihn doch umgeworfen haben, oder?
Genau.
Er saß da allein und dachte nach. Er betete. Er bat Gott um Urteilsvermögen.
Nur Gott allein.
Ja, er saß ja auch allein dort. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Er sah etwas. Sein Urteilsvermögen schaltete sich ein. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen und den Sohn des Menschen. Mit anderen Worten, der Erlösungsplan wird dir eröffnet. Du wirst es verstehen. Schau einfach weiter gut zu. Beobachte. Sehen wir uns aus dem Leben Jesu noch ein weiteres Zitat zu diesem Thema an. Als Philippus ihn suchte, hatte er sich gerade in einen stillen Hain zurückgezogen und dachte über die Ankündigung des Johannes und über die Prophezeiung hinsichtlich des Messias nach. Er betete zu Gott um die Gewissheit, ob der von dem Täufer verkündigte, der Befreier Israels sei. Die Gegenwart des Heiligen Geistes versicherte dem stillen Beter, dass Gott sein Volk besucht und ein Horn des Heils aufgerichtet habe. Philippus wusste, dass sein Freund die Weissagung durchforschte und während Nathanael gerade unter einem Feigenbaum betete, fand er ihn. Oft hatten sie an diesem entlegenen Ort von Laubwerk verborgen zusammengebetet. Die Botschaft, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, schien Nathanael eine unmittelbare Antwort auf sein Gebet zu sein. Der Glaube des Philippus war noch schwach und er fügte seiner Botschaft mit leisem Zweifel hinzu, Jesus, Josefs Sohn von Nazareth. Da wurde Nathanaels Vorurteil aufs Neue wach und er rief aus, was kann von Nazareth Gutes kommen? Worauf es hier ankommt, ist, dass keine Sicherheit in seinem Denken war. Und ich denke, dass es momentan viele Leute da draußen gibt, die diese Angelegenheit betrachten, Impfung, Covid und all diese Dinge. Sie sind sich auch nicht sicher. Und da gibt es diesen konstanten Zwang und Druck von einer Seite. Vielleicht sollten wir auch nachdenken und beobachten und die Informationen sammeln und komm und sieh.
Ja.
Und den Heiligen Geist bitten, unseren Verstand zu erhellen, um eine persönliche und individuelle Entscheidung zu treffen, nicht wahr?
Richtig.
Und dann können wir die Seiten abwägen. So viele Tausende sind nach der Impfung gestorben. So viele unerwünschte Nebenwirkungen. Ist es immer noch notwendig, wegen des Positiven, sollten wir oder sollten wir nicht? Wessen Entscheidung ist das?
Deine eigene.
Stimmt, das ist deine eigene Entscheidung. Philippus ließ sich auf keinerlei Fragen ein. Er wies Nathanaels Fragen ab mit den Worten, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und spricht von ihm, siehe ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Höchst überrascht sprach Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Das genügte. Der göttliche Geist, der sie zu Nathanaels einsamen Gebet unter dem Feigenbaum bezeugt hatte, sprach jetzt zu ihm in den Worten Jesu. Obwohl noch nicht frei von Urteil und Zweifel, war Nathanael mit dem aufrichten Verlangen nach Wahrheit zu Jesus gekommen und nun wurde sein Verlangen gestillt. Sein Glaube übertraf noch den Glauben dessen, der ihn zu Jesus gebracht hatte. Er antwortete dem Herrn, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Ungeachtet seiner Zweifel hatten der Geist und das Kommen und Sehen sein Herz überzeugt. Und so ist das mit jedem Thema.
Und er musste Zeit mit Gott im Gebet verbringen.
Genau. Nun, hier ist diese Aussage aus dem Leben Jesu. Hätte sich Nathanael der Führung der Rabbiner anvertraut, würde er Jesu nie gefunden haben. Das ist eine sehr erschreckende Aussage. Aus eigener Erfahrung und Überzeugung wurde er ein Jünger Jesu. Noch heute lassen sich viele Menschen aus Vorurteil vom Guten fernhalten. Wie ganz anders gestaltet sich ihr Leben, wenn sie wie einst Nathanael kommen und sehen würden? Nun, Martin, wenn die Informationen zwar da sind, aber die Informationen unterdrückt werden, sodass man es nicht sehen kann, dann ist das Zwang.
Richtig.
Das gehört nicht zum Reich Gottes. Wenn etwas legitim ist, dann sollte es auch öffentlich genauer geprüft werden können. Wenn Nebenwirkungen und Todesfälle seriös sind, dann hat die Öffentlichkeit das Recht zu wissen, welche es gibt und wie viele es gibt.
Gib dem den gleichen Stellenwert wie der anderen Seite.
Das ist nur fair.
Damit die Leute informierte Entscheidungen treffen können und macht sie nicht lächerlich.
Oder grenzt sie nicht aus.
Ja, die Ausgrenzung.
Oder Dämonisierung.
Ja, sondern zeigt auch die andere Seite.
Ja, niemand wird zur errettenden Erkenntnis der Wahrheit gelangen, der sich der Führung menschlicher Autorität anvertraut. Das ist eine sehr gehaltvolle Aussage. Wir müssen wie Nathanael das Wort Gottes selber prüfen und um die Erleuchtung durch den Heiligen Geist bitten. Er, der Nathanael unter den Feigenbaum sah, wird auch uns sehen, wo wir auch beten mögen. Himmlische Wesen sind denen nahe, die demütig nach göttlicher Führung verlangen. Wir haben ein Anliegen. Erlaubt dem Heiligen Geist am Einzelnen zu wirken. Und trefft durch ein Studium des Themas und durch ein Studium des Wortes eure Entscheidung. Meiner Überzeugung nach wird das Thema Impfung zweifellos dazu genutzt, ein Kaufen- und Verkaufen-Szenario aufzubauen.
Ich stimme dir da hundertprozentig zu.
Du stimmst mir zu.
Und das hat sich schon länger aufgebaut. Es fing mit den Masken und dem Allem an und arbeitete auf die Impfung hin.
Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass die Sache mit der Impfung böse ist, nur weil sie mit einer möglichen bösen Agenda in Verbindung steht.
Nein.
Aber was ich sage ist, lass den Einzelnen entscheiden als Individuum, ob er bei dieser Sache mitmachen möchte oder nicht. Es ist eine persönliche Entscheidung.
Ohne Zwang.
Ja, ohne Zwang. Nun, das drückt im Grunde meine Gefühle dazu aus. Wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer sich auf die Seite des Staates stellten, um Christus zu vernichten, so werden sie sich auf die Seite der Welt stellen, um Christi Botschafter zu vernichten. Das lehrt die Bibel, nicht wahr? Als Paulus vor Felix gebracht wurde, versuchten die jüdischen Führer, ihn mit Schmeicheleien auf ihre Seite zu ziehen. So wird es am Ende sein. Die Kirche wird der Gegenseite schmeicheln, um die sogenannten pestartigen Kerle in ihre Mitte loszuwerden. Darauf steuern wir zu.
Ja.
Es ist Teil eines Gesamtpakets.
Und es führt auch wieder zurück zu dem, was Bonhoeffer sagte. Vielen Leuten ist bange davor, ein Individualist zu sein.
Natürlich, vor allem, wenn man ausgegrenzt wird.
Ja, das wird auch mit hineinspielen, den Rest ebenfalls zu bekommen.
Richtig. Was geschah in der Zeit von Paulus? Wir lesen das in Apostelgeschichte, Kapitel 24. Nach 5 Tagen aber kam der hohe Priester Ananias mit den Ältesten und einem Anwalt, einem gewissen Tertullus, herab und sie erschienen vor dem Statthalter gegen Paulus. Sie hatten also einen besonderen Redner und der benutzte Schmeicheleien. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass es nicht von Gott ist. Als dieser aber gerufen worden war, begann Tertullus mit der Anklagerede und sprach, dass wir viel Frieden durch dich genießen und dass diesem Volk durch deine Fürsorge heilsame Zustände geschaffen worden sind. Das erkennen wir alle Zeit und überall an Hochedler Felix, mit aller Dankbarkeit. Damit ich dich aber nicht allzu sehr bemühe, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Freundlichkeit anzuhören.
I be no further tedious unto thee. I pray that thou wouldst hear us of thy clemency a few words. So he's flattering.
Er schmeichelt ihm hier, schmiert ihm Honig um den Mund. Dann kommt er mit seiner Bitte. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Er versuchte sogar, den Tempel zu entheiligen, doch wir ergriffen ihn und wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Aber Lysas, der Befehlshaber, kam dazu und entriss ihm mit großer Gewalt unseren Händen. Was ihnen missglückt war, versuchten sie jetzt durch Schmeicheleien zu erreichen.
Das stimmt.
Aber dieser pestartige Kerl musste entfernt werden. Ich denke, dass wir in der Geschichte an diesem Punkt sind, an dem die Regierung dieser Welt zusammen mit dem Papsttum und jedem, der unter ihrem Einfluss die gleiche Taktik gebrauchen werden. In Johannes 16, Vers 33 lesen wir: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Martin, ich glaube, dass wir im Endspiel sind.
Das glaube ich auch.
Ich spüre es einfach in jeder Phase meines Seins. Ich kann die Methodik sehen, die sie anwenden. Ich kann die Art und Weise sehen, wie sie Menschen überreden wollen. Ich kann sehen, auf welche Art sie es angehen, dass du Individualität aufgibst, zugunsten ihres Magisteriums, des von ihnen definierten Gemeinwohls. Und ich kann sehen, dass diese individuelle Entscheidung nur von einem von vielen ist, die noch vor uns liegt.
Ja.
Wenn wir in diesem Stadium nicht lernen, für unsere Individualität Stellung zu beziehen, wie sollen wir dann Stellung beziehen, wenn es zu größeren Themen kommt?
Wir werden nicht dazu fähig sein.
Ich möchte an die Kirchen da draußen appellieren, meine eigene eingeschlossen. Seht euch die Situation an und fragt euch selbst, ob der Kurs, der da verfolgt wird, ein Kurs ist, der in Einklang mit dem himmlischen Reich Gottes steht.
Da prallen Geisteshaltung aufeinander.
Unbedingt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, es gibt so viele Kräfte, die nach unserer Aufmerksamkeit rufen. So viele Leute, die einseitige Informationen weitergeben, um Menschen in ein Denkmuster zu zwingen. Und himmlischer Vater, das ist erst der Anfang. Herr, ich bin sicher, es wird nicht bei Themen wie Pandemie oder Impfung bleiben, sondern wird sich auf andere Themen ausweiten. Und auf noch mehr Themen und schließlich auf moralisch-religiöse Themen. Wir müssen kleine, individuelle Entscheidungen treffen, während wir weitergehen. Herr, hilf uns, hinzugehen und unter einem Feigenbaum zu sitzen, um über das Wort Gottes nachzudenken und die Führung des Heiligen Geistes zu suchen, um zur Geisterunterscheidung fähig zu sein, welcher Geist in den Handlungen der Menschen tätig ist. Schenk uns bitte diese Weisheit in Jesu Namen. Amen.
Amen.
In Jesus' name. Amen.